Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Liebesleben. Was ich bei unserer ersten Begegnung empfand, kann ich dir leider nicht mehr ganz genau sagen. Da müsste ich schon meine Eltern fragen, denn so im Nachhinein gesehen, sie hatten da ihre Finger im Spiel. Ein ganz guter Deal, nicht zu klagen. Es ging aber dann doch etwas schneller als gedacht. Nach knapp 9 Monaten war alles unter Dach und Fach. Und wenn ich ehrlich bin, zentral war am Anfang schon das Körperliche. Ich kam dir da schnell auf die Schliche, doch hatte selbst auch nichts dagegen, denn so viel wollte ich auch nicht reden, war ich doch in deiner Sprache noch nicht so gewandt. Alles ein weites, unbekanntes Land. Und wahrscheinlich war es die Mischung aus Naivität und junger Liebe. Ich hatte blindes Vertrauen in dich. Du, ich wusste schon irgendwie, du lässt mich nicht so schnell im Stich. Und so wurde im Sommer Waldmeistereis geschleckt und bei Regen die Schnecken im Garten versteckt. Jedes Jubiläum ausgiebig zelebriert, mit Geschenken, Topfschlagen und Schokokuchen bunt dekoriert. Und doch, irgendwann fing ich einmal an unserer Beziehung zu zweifeln. Waren es die anderen, die nach Aufmerksamkeit heischend mir auf den Werbebildschirmen die perfekten Szenen versprachen? Oder die Freundin, die, als wir mal wieder das Redeverbot in Mathe brachen, mir von ihrer neuesten Eroberung erzählte? Da kamst du mir plötzlich langweilig vor. Zwar immer da, lieb und nett, berechenbar, doch viel zu klar. Es schien mir, als hätten wir es uns ganz gut eingerichtet mit unserem gemeinsamen Hobby und dem Pärchentag, wo einmal die Woche, so stand es im Vertrag, mindestens 10 Minuten Kuscheln angesetzt war. Doch nachdem der Haushalt erledigt war, das ging schon klar, es sei denn, einer von uns war mittlerweile vor dem Fernseher eingeschlafen. Es schien da doch irgendwie mehr zu geben. Ich wollte endlich was erleben, dich abzuschießen kam aber nicht wirklich in Frage. Denn selbst in der ein oder anderen prekären Lage wusste ich nicht, wie und ob ich überhaupt ohne dich existieren würde. Und so fing ich an dir herumzubasteln. Erst ganz vorsichtig, dann immer bestimmter. Und obwohl du dahinter kamst, ließest du es mit dir machen. Selbst bei den verrücktesten Sachen hast du höchstens leise protestiert. Du dachtest wahrscheinlich, das geht vorbei und dass das irgendwie nur so eine Phase sei. Ich versuchte also, frischen Wind in unsere Beziehung zu bringen, dachte, wir bräuchten Abenteuer, so ein bisschen à la Riesen bezwingen. Ich zwang dich ins Flugzeug und das, obwohl dir Fliegen eigentlich viel zu schnell geht. Du sagst immer, dass die Seele die Entfernung nicht versteht. Also tourten wir zusammen durch Australien und Afrika. Und das Gute beim Reisen ist ja, dass egal ob zahlreiche Regentage oder verpasster Sonnenuntergang, man die Fotos am Ende bearbeiten kann. Und wenn du dann das bewundernde Glitzern in den Augen siehst, fängst du auch an zu glauben, dass da irgendwie Bedeutung ist. Zurück in der Heimat entfremdeten wir uns dann vollends. Und während ich das Gefühl hatte, dass du den Tag verpennst, fing ich an, meine Ziele zu verfolgen. Denn es gab auch einfach viel zu viel zu tun. Meine Arbeit, nein, die konnte nicht ruhen. Ich bin doch die am Ende den Überblick besitzt, die ganz zugespitzt die Einzige, die sich verantwortlich fühlt. Die äußerlich unterkühlt, aber innerlich brennt und nie einen Abgabetermin verpennt. Und du warst doch anscheinend eh nur so ein Übergangsstadium. Sei nicht so naiv und dumm, die 80 Jahre sind bald um. Und dann wartet noch etwas viel Besseres. Also schien es doch einfach das Beste, das zwischen uns möglichst schnell hinter sich zu bringen. Nicht, dass ich jetzt wollte springen, aber auf jeden Fall keine Langeweile aufkommen lassen. Alles mitnehmen, nichts verpassen und ja, keine Leere, denn dann würde ich sie vielleicht spüren, diese Schwere. Und dann wären da vielleicht Zweifel, Orientierungsverlust. Und nein, keine Fragen, keinen Frust, später vielleicht. Jetzt erstmal weitergehen, egal ob wir den Weg sehen oder nicht. Und doch, als ich ganz ehrlich zu mir war, wurde mir so langsam klar, du bist mir nicht egal. Irgendwie machte ich das ja doch alles nur für dich und du ließest mich doch nicht im Stich. Tauchtest ganz plötzlich neben mir auf, als ich zum Beispiel beim Joggen im Wald mal kurz nicht über meine Zeit nachdachte. Da ganz sachte spürte ich dich wieder. Es muss doch irgendwie möglich sein, diese Beziehung ein bisschen planbarer zu machen. Was sind da die veränderbaren Ursachen? Ich würde auch gerne daran arbeiten, kein Problem, habe schon sämtliche Ratgeber durchgesehen. Was sind denn die 5 Punkte, die man beachten muss? Damit es nicht immer bleibt bei einem vereinzelten Kuss, ich hätte gern Glück in regelmäßigen Abständen gut gehäuft. Was muss ich denn machen, damit es endlich läuft, so wie ich mir das vorgestellt habe? Und dann irgendwann, so nach dem circa 10. Buch, dämmerte es mir. Es ging die ganze Zeit nie um dich. Es ging um mich. Ich wollte dich nur besitzen, um mein Glück, mein Prestige herauszuputzen. Doch du bist anders. Mal scheinst du nur Schokoladenseiten zu haben und dann muss ich wieder mich an einem trockenen Knäckebrot laben. In dir ist Neubeginn und Vergänglichkeit irgendwie zusammengewebt. Wie ein Pendel, das nicht festgeklebt mal das eine, mal das andere Gesicht zeigt. Und das, und okay, obwohl es mein Kontrollbedürfnis übersteigt, nicht immer zu klammern, zu kontrollieren und fester zu fassen, sondern irgendwie loszulassen. Denn, wie heißt es noch so schön, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich will dich nicht länger als Mittel zum Zweck betrachten. Du darfst so bleiben, wie du bist. Ich will versuchen, diesen Geist zu hegen und zu pflegen, denn ich liebe dich. Du bist mein Leben.
Jetzt seid ihr eigentlich schon ziemlich drin im Thema. Carpe diem oder die Angst, etwas zu verpassen. Wir haben uns seit Mitte Oktober ungefähr, Mitte, Ende Oktober mit Ängsten beschäftigt. Da gab es die Angst zu versagen, die Angst nicht dazuzugehören, die Angst vor Unglück. Letztes Mal die Angst, anderen zu vertrauen. Heute geht es um die Angst, etwas zu verpassen. Vielleicht denkst du erstmal, ist eigentlich keine so schlimme Angst. Ich weiß nicht. Also zumindest ist es eine sehr verbreitete und ich glaube auch unser Leben sehr prägende Angst. Mich treibt diese Angst, ich würde sagen manchmal oder öfter, vor sich her. Sie betrifft uns jedenfalls dann, wenn du zu einem guten Teil von der Art, wie wir in dieser westlichen Welt leben, auch geprägt bist. Wenn du zu einem guten Teil Kind deiner Zeit bist. Diese Gesellschaft flüstert uns das quasi täglich ein. Carpe diem. Nutze den Tag. Ich werde heute 3 Stimmen zu Wort kommen lassen, die etwas zu sagen haben. Eigentlich sind es 4, eine habt ihr nämlich gerade schon gehört. Aber ich habe jetzt nochmal 3 dabei. Diese 3 Stimmen sagen was zu dem Thema. Sie sagen nicht das Gleiche, sie ergänzen sich, sie kritisieren sich auch. Trotzdem sind alle 3 hilfreich, um die Angst vor dem etwas zu verpassen zu überwinden. Die letzte Stimme ist die mit der größten Veränderungskraft. Die erste Stimme kennt ihr, wenn ihr halbwegs cineastisch gebildet seid. Also wenn ihr die großen Streifen der letzten Jahrzehnte gesehen habt, dann kennt ihr diesen Film. Er ist 27 Jahre alt, weltberühmt und dieser Ausschnitt muss natürlich jetzt heute gezeigt werden.
Oh, Captain, mein Captain. Wer weiß, von wem das ist? Wer weiß es? Keine Ahnung? Es ist aus einem Gedicht von Walt Whitman über Mr. Abraham Lincoln. Also, Sie sprechen mich entweder mit Mr. Keating an, oder wenn Sie etwas mutiger sind, sagen Sie, oh, Captain, mein Captain. Und jetzt möchte ich ein paar Gerüchte zerstreuen, damit sie keine Tatsachen werden. Ja, ich war auch in Hurton und überlebte. Ja, aber damals war ich nicht das geistige Genie, das ich jetzt vor sich sehe. Mein Gewicht von 88 Pfund entsprach etwa meinem geistigen Horizont. Wenn ich am Strand entlang lief, pflegten die Leute mit Gedichtbänden von Byron nach mir zu werfen. Fangen wir an. Mr. Pitts. Ein etwas unglücklicher Name. Mr. Pitts, wo sind Sie? Pitts, schlagen Sie Seite 542 Ihres Gedichtbandes auf. Lesen Sie die erste Strophe des Gedichts, das dort steht.
Ihre Frau nutzt die Zeit, meinen Sie?
Ja, so ist es. Fangen Sie an. Ganz treffend auch für Sie, oder?
Pflückt Rosenknospen, solange es geht. Die Zeit sehr schnell euch enteilt. Dieselbe Blume, die heute noch steht, ist morgen dem Tode geweiht.
Danke, Mr. Pitts. Pflückt Rosenknospen, solange es geht. Der lateinische Begriff für dieses Bild ist Carpe Diem. Die wörtliche Übersetzung?
Keine Ahnung, das ist was für Meeks.
Carpe Diem heißt, nutze den Tag.
Sehr gut, Mr.
Meeks.
Meeks. Noch ein ungewöhnlicher Name. Nutze den Tag. Pflückt Rosenknospen, solange es geht. Wieso verwendet der Verfasser dieses Bild?
Naja, er hat's eilig.
Nein. Gong. Aber danke fürs Mitspielen. Weil wir irgendwann nur noch Würmernahrung sind, Jungs. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, jeder von uns, der hier anwesend ist, wird eines Tages aufhören zu atmen, erkalten und sterben. Ich möchte, dass Sie jetzt vortreten und diese alten Fotos sorgfältig betrachten. Sie sind oftmals an Ihnen vorbeigegangen, aber ich glaube nicht, dass Sie sie genau angesehen haben. Sie sehen gar nicht so anders aus als Sie, oder? Derselbe Haarschnitt, hormonstrotzend, genauso wie Sie. Unbesiegbar, genauso wie Sie sich sehen. Die Welt steht Ihnen offen. Sie glaubten, Sie seien für Großes vorherbestimmt. Ebenso wie viele von Ihnen. Aus Ihren Augen spricht die Hoffnung, ebenso wie aus Ihren. Haben Sie gewartet, bis es zu spät war, um aus Ihrem Leben auch nur einen Jota dessen wahr werden zu lassen, wozu Sie fähig waren? Denn sehen Sie, Gentlemen, diese Jungs dienen jetzt den Narzissen als Dünger. Aber wenn Sie ganz dicht herantreten, flüstern Sie ihnen Ihr Vermächtnis zu. Treten Sie näher. Hören Sie hin. Hören Sie. Körbe. Hören Sie es. Körbe. Körbe die. Nutzt den Tag, Jungs. Macht etwas Außergewöhnliches aus eurem Leben.
Großer Film, großer Schauspieler. Große Message auch, dieses ganzen Films, Club der Toten Dichter. Nutze den Tag, mach etwas aus deinem Leben. Das ist die erste Stimme. Das nehmen wir nochmal weg. Denn es kommt der Tag, an dem du Würmerfutter bist. Also, hinter der Angst, etwas zu verpassen, steckt das Wissen um unsere Sterblichkeit. Darum kommen wir heute halt irgendwie auch nicht drumherum, den Tod ein bisschen mitzudenken, habt ihr ja schon gemerkt. Und das ist in der Tat eine gute und gesunde Sache, sich des eigenen Ablebens bewusst zu sein. Und in der Tat ist das ein erster hilfreicher Impuls zur Überwindung der Angst, etwas zu verpassen, nämlich der Impuls, mal zu überlegen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, wofür möchte ich wirklich leben. Fokussierung wäre also das Stichwort. Nicht alles tun, sondern eines. Wir leben und tun und tun und machen alles Mögliche und verpassen dabei vielleicht das Leben. Bei meiner Recherche zu dem Thema habe ich irgendwo den Satz gehört oder gelesen. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann ihn auch nur so sinngemäß sagen. Aber der häufigste und traurigste Gast bei Beerdigungen sei tief verschleiert unser ungelebtes Leben. Carpe diem, nutze den Tag. Denn du hast nicht viele Nutze den Tag, denn du hast nicht viele Tage. Darum fokussiere dich. Das ist ein nicht ganz schlechter Tipp, um dieser Angst etwas entgegenzusetzen. Mach nicht alles, mach eines. Und das mit ganzer Leidenschaft. Aber ich gebe zu, ich nutze diesen großartigen Film heute eigentlich als Sprungbrett, um etwas anderes zu sagen. Einen anderen Schwerpunkt zu setzen, als dieser Film ihn setzt. Denn ich kann mich ja täuschen, aber meine Wahrnehmung ist, dass wir im Jahr 2016 in Deutschland nicht mehr, dass das nicht mehr unbedingt unser schwerwiegendstes Problem ist, dass wir den Tag nicht nutzen. Ist es für viele von uns nicht eher so, dass wir dieses Carpe Diem so dauerhaft im Ohr haben, dass es eher diese Angst, etwas zu verpassen, füttert, als sie mildert, als uns einen hilfreichen Tipp zu geben? Dieser Film entstand im Jahr 89, da war ich 16. Und unsere Generation hat man damals liebevoll die No-Future-Generation genannt, die Null-Bock-Generation. Es wird euch vielleicht auch einiges klar, so, aber so nannte man uns und einige von uns waren auch so. Uns musste man sagen, nutzt den Tag. Mein Vater hat mir das öfter gesagt, Christoph, es geht nicht alles nach dem Lustprinzip. Also kannst du einfach nur machen, wozu du Lust hast, worauf man gerade Bock hat. So, ich frage mich allerdings, ob man heute noch den meisten Leuten das sagen muss. 30 Jahre später bietet uns unsere Welt tausende Möglichkeiten und sie sagt uns ständig, dass niemand anderer als du dafür verantwortlich bist, aus diesen tausend Möglichkeiten jetzt auch wirklich was zu machen. Aus deinem Leben was zu machen, aus dem Tag morgen, aber aus dem ganzen Leben, letztlich aus dir was zu machen, denn die Möglichkeiten sind da, jetzt liegt es an dir. Dass es so viele Möglichkeiten gibt, das ist ein Segen und ein Fluch, denn jetzt müssen wir auch. Jetzt muss ich mich vor mir selber ständig rechtfertigen, ob ich das Beste aus meinem Leben mache. Du hast zig Möglichkeiten, dich fit zu halten. Wie erklärst du dir deinen Bierbauch? Du hast zig Möglichkeiten, dich fortzubilden. Warum bist du nicht ganz vorne dabei? Bist du ja vielleicht, aber ich fantasiere jetzt ein bisschen, ja? Du hast zig Möglichkeiten, etwas zu erleben. Warum hast du das und das und das und das noch nicht erlebt? Du hast zig Möglichkeiten, dich zu informieren, dich zu vernetzen, die richtigen Leute zu kennen, an dir zu arbeiten, charakterlich vorwärts zu kommen, etwas Gutes zu tun, dein Geld zu spenden, dich zu investieren, Freundschaften zu pflegen, vergiss nicht deine Freundschaften, Hobbys zu pflegen, was kann man da alles machen? Gesund zu essen, fair zu essen, die Welt zu sehen, dich kulturell fortzubilden, deinen Horizont zu erweitern. Dein Leben lang, das ist doch auch so ein Spruch, finde ich auch gut übrigens, aber dein Leben lang ein Lernender zu bleiben. Also Leistung zu bringen und was aus dir zu machen, nutze den Tag, dein Potenzial zu entfalten. Das ist ein Segen, dass wir es können und es ist ein Fluch, dass wir es müssen. Denn wenn du es nicht tust, bist du vielleicht abgehängt. Und abgehängt sein, das gibt's ja auch, ne? Und das ist dann schlimm. So, Carpe Diem. Es kann uns schon helfen, uns zu fokussieren. Carpe Diem. Aber dann müssen wir auch wirklich ganz vieles weglassen und uns auf das konzentrieren, wofür wir den Tag wirklich nutzen werden wollen. Ich empfinde dieses Carpe Diem eher als einen Antreiber in unserer Gesellschaft. Wie viel Zeit hast du noch, die Weltherrschaft zu übernehmen? Wie alt bist du schon? Was hast du da schon alles verpasst? So. Darum jetzt die zweite Stimme und die setzt einen Kontrapunkt, einen ziemlichen Kontrapunkt. Ich liebe diese Stimme, sie heißt Kohelet oder Prediger, so sah er aus. Und wenn dir das Alte Testament sonst nicht so liegt, in seinem Stil und seinen Geschichten und so, vielleicht lies mal das Predigerbuch, das ist anders. Das ist ein bisschen düster, man könnte auch sagen, nein, es ist realistisch, ungeschönt. Es liegt quer, es ist ehrlich. Und ich lese mal ein paar Auszüge, ich lese jetzt ganz schön viele Auszüge, aber genießt einfach mal den Prediger, ich mag ihn sehr. Es fängt gleich mit der Hauptaussage an. Die lautet nämlich so: Vergeblich und vergänglich pflegte der Lehrer zu sagen. Vergeblich und vergänglich, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch müht sich und plagt sich sein Leben lang. Und was hat er davon? Das ist eigentlich schon die Hauptmessage. Jetzt führe ich das ein bisschen aus. Ich wollte am vollen Leben teilhaben, wie die Menschen, die sich nicht um Weisheit und Einsicht kümmern, aber der Verstand sollte die Führung behalten. Okay. Ich trank Wein, um mich in Stimmung zu bringen, denn ich wollte erkunden, ob der Mensch während seiner kurzen Lebenstage irgendwo Glück finden kann. Ich vollbrachte große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Obstgärten an und pflanzte darin alle Arten von Fruchtbäumen. Ich legte Teiche an, um die vielen aufwachsenden Bäume zu bewässern. Ich kaufte mir zahlreiche Sklaven und Sklavinnen zu denen hinzu, die ich von meinem Vater geerbt hatte. Ich besaß mehr Rinder, Schafe und Ziegen als irgendjemand vor mir in Jerusalem. Ich füllte meine Vorratskammern mit Silber und Gold aus den Schätzen der unterworfenen Könige und Länder. Ich hielt mir Sänger und Sängerinnen und nahm mir so viele Frauen, steht in der Bibel, aber ist so viele Frauen, wie ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Weil ich ein so großes Wissen besaß, konnte ich mir alles verschaffen, was meinen Augen gefiel, und ich versagte mir keine Freude. Mit all meiner Mühe hatte ich es so weit gebracht, dass ich tatsächlich glücklich war. Doch dann dachte ich über all das nach, was ich getan und erreicht hatte, und kam zu dem Ergebnis: Es ist alles vergeblich und jagt nach Wind. Es kommt nichts heraus bei aller Mühe, die sich der Mensch macht unter der Sonne. Es stimmt, Weisheit ist besser als Unwissenheit, so wie Licht besser ist als Finsternis. Der Wissende sieht, wo er geht, der Unwissende tappt im Dunkeln. Aber ich erkannte auch, beide trifft am Ende das gleiche Schicksal. Wenn es mir also trotz meiner Weisheit genauso ergeht wie dem Unverständigen, weshalb bemühe ich mich dann so sehr darum? Und ich sagte mir, auch das ist vergeblich. Kluge müssen doch genauso sterben wie die Dummen. Und man erinnert sich an die einen nicht länger als an die anderen. Das sehe ich ein bisschen anders, aber gut. Wie bald sind sie alle vergessen? Da war mir das ganze Leben verleidet. Du kannst tun, was du willst. Unter der Sonne ist es doch alles vergeblich und jagt nach Wind. Also er folgt diesem Carpe Diem-Ding, ne? Und er hat jetzt in Sachen Erfolg alles probiert und in Sachen Bildung, kann man jetzt mal sagen, Weisheit, ne? Und er sagt zu beiden, kannst du machen, ist vergebliche Mühe. Auch das habe ich gesehen. Da plagen sich die Menschen und setzen alle ihre Fähigkeiten dran, um sich gegenseitig auszustechen. Auch das ist vergebliche Mühe und jagt nach Wind. Letzten Endes kommt nichts dabei heraus. Es heißt zwar, der Unbelehrbare legt seine Hände in den Schoß und verhungert, aber ich sage, eine Handvoll Gelassenheit ist besser als beide Hände voll Mühe und jagt nach Wind. So, und dann ist er außerdem ein gläubiger Mensch und also versucht er auch in dieser Hinsicht den Tag zu nutzen. Spiritualität, könnte man sagen. Oder moralisches Leben. Während meines vergänglichen Lebens voller vergeblicher Mühe habe ich beobachtet, es gibt Menschen, die nach Gottes Geboten leben und trotzdem elend umkommen. Aber andere, die Unrecht tun und sich um Gott nicht kümmern, genießen ihr Leben bis ins hohe Alter. Deshalb ist mein Rat, wieder, steht in der Bibel, aber ich finde es irgendwie cool, übertreib es nicht mit der Rechtschaffenheit und bemühe dich nicht zu sehr um Wissen. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Auch ich kenne das Sprichwort, wer Gott ernst nimmt, dem geht es gut. Aber wer Unrecht begeht, hat kein Glück. Sein Leben ist kurz und flüchtig wie ein Schatten, weil er Gott nicht ernst nimmt. Doch das ist Unsinn. In der Welt sieht es oft ganz anders aus. Da sind Menschen, die immer das Rechte tun und es geht ihnen, wie es Verbrechern gehen sollte. Und es gibt Verbrecher, denen es so gut geht, als hätten sie immer das Rechte getan. Ich bleibe dabei, alles vergeblich. Und darum kommt er dann, und das ist sein Rat und seine Quintessenz sein Rat im Grunde, den er immer wieder, ich lese es jetzt nur einmal vor, aber immer wieder in dem Buch kommt er zu dieser Aussage: Darum soll sich der Mensch an die Freude halten. Er soll essen und trinken und sich freuen. Das ist das Beste, was er bekommen kann unter der Sonne während des kurzen Lebens, das Gott ihm schenkt. Darum iss dein Brot und trink dein Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest, trag immer frisch gewaschene Kleider und sprenge duftendes Öl auf dein Haar. Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat, dieses vergängliche und vergebliche Leben, denn das ist der Lohn für die Mühe und Plage, die du hast unter der Sonne. Wenn sich die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz, denn du bist unterwegs zu dem Ort, wo kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot bist, ist es zu Ende mit allem Tun und Planen, mit aller Einsicht und Weisheit. Also, er sagt im Grunde, Carpe diem ja, aber tu es mit großer Gelassenheit. Man muss bei ihm sagen, auch ein bisschen aus einer frustrierten Gelassenheit, die aus der Einsicht kommt, du kannst deinem Leben keinen Sinn verleihen. Das ist seine Stimme. Alles ist vergeblich, spätestens mit dem Tod wird alles ausnivelliert. Das war sie jetzt eigentlich schon, die zweite Stimme. Sie ist einseitig, gebe ich zu, aber sie ist wichtig, sie zu hören. Sie sagt im Grunde, du hast Angst, etwas zu verpassen, du jagst dem Leben nach, okay, ich war da. Und ich sage dir, ich habe alles mitgenommen, das Schöne, und alles an Bildung, und ich habe mein volles Potenzial entwickelt, und Charakter, und ich habe hart daran gearbeitet, und so. Ich sage dir, ich war da, es lohnt sich nicht. Deshalb mach ein bisschen Piano, so. Versuch zufriedener zu leben mit dem, was schon ist, mit dem, was du hast, und wenn sich dir die Gelegenheit bietet, ja, dann tu es. Mit vollem Herzen aber gib dem Druck nicht nach. Du müsstest das Bestmögliche aus deinem Leben machen. Memento mori, bedenke, dass du sterben musst. Daraus darf nicht die Hetze werden, alles in dein Leben reinzupacken, sondern daraus soll, so sagt er, die Gelassenheit werden, mit dem zufrieden zu sein, was ist. Denn, so sagt er im Grunde, es gibt da nicht viel zu verpassen. Ne? Im Grunde sagt er, es gibt da nicht so viel zu verpassen. So, zweite Stimme. Ich liebe dieses Buch. Trotzdem, und ich finde, man sollte auf ihn hören, und trotzdem bleibt etwas, was ich nicht abschalten kann. Und das ist der Hunger. Hunger nach Leben. Das kann man vielleicht auch leicht sagen, ein bisschen, wenn es einem so geht, wie ihm es ging. Habt ihr ja gemerkt, dass es ihm nicht ganz schlecht ging. Der Hunger nach Leben. Gerade weil man nur einmal lebt, weil man YOLO sagt, ne? Wenn ihr nicht wisst, was es ist, müsst ihr googeln. Bleibt dieser Lebenshunger, bei mir jedenfalls. Und er gebiert die Angst, vielleicht nicht satt zu werden. Darum jetzt die dritte Stimme. Und sie kommt von Christus, ihr habt es vielleicht schon geahnt, dass das jetzt der dritte ist. Und dieser Mann und das, was er sagte und das, was er tat, das ist das Fundament eines Christenmenschen. Dieser Mann an sich selbst ist das Fundament eines Christenmenschen. Und dieser Mann sagte, er sei das Leben. Er stille Lebenshunger. Und der letzte Impuls entführt uns deshalb in das sechste Kapitel des Johannesevangeliums. Da geht es um ein Streitgespräch, ich nehme euch jetzt mit in so eine Diskussion zwischen ihm und Menschen. Die Situation ist, er hatte tausende von Leuten satt gemacht, jetzt wörtlich satt gemacht mit Brot. Und die Leute waren begeistert und liefen ihm jetzt nach und wollten das wieder von ihm haben. Am besten täglich, also so ein 24-Stunden-Catering-Umsonst-Service. Das hätten sie gern von ihm. Das wäre doch ein Traum. Und jetzt kommen sie ins Gespräch. Und er sagt, Jesus sagt, Amen, ich versichere euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Aber bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn, so redet er von sich selbst, geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Gesandten bestätigt. So, jetzt werdet ihr Zeugen einer ziemlichen Vergegnung. Ja, die reden aneinander wunderbar vorbei jetzt. Er sagt, Leute, ich kann euren Hunger stillen. Und ich meine nicht diesen Hunger, ich meine Lebenshunger. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Das ist die Kategorie, in der sie denken. Was müssen wir tun? Im damaligen Kontext natürlich völlig klar, das ist heute nicht mehr so klar, aber für sie war völlig klar, Gott ist es, der mit Leben erfüllt, mit Lebenssinn erfüllt, das war ihnen schon klar. Das denken die Leute heute vielleicht nicht mehr so. Aber was ähnlich ist, was gleich ist, sie fragen, okay, was muss ich tun? Carpe diem, wofür soll ich ihn nutzen? Jesus antwortete, Gott verlangt nur eins von euch, ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Er redet von sich, ne, ist klar. Also, ihr müsst eigentlich gar nichts tun, nur glauben. Sie erwiderten, gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir dir glauben. Unsere Vorfahren aßen das Manna in der Wüste. In den Heiligen Schriften heißt es von Mose, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Also sie hoffen immer noch auf so eine Art Wunder, ne? Also sie sagen, okay, dann beweise dich, wie Mose. Der hat uns so dieses gratis Catering nämlich ermöglicht. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte der Wüstenwanderung, die liegt hier schon Jahrhunderte zurück, aber der Wüstenwanderung, und wo sie da jahrelang durch die Wüste laufen und morgens immer wundersam irgendwie so eine Art brotartige Sache auf dem Boden finden und versorgt werden. Manna. Okay, Jesus, das hat damals bei Mose funktioniert, der konnte das. Also klappt das bei dir auch, dann glauben wir dir. Mach uns satt. Jesus entgegnete, Amen, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, was vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Vielleicht seht ihr die unterschiedlichen Ebenen, auf denen die reden. Jesus redet von sich. Ich gebe euch kein Brot, ich bin es. Auf der Ebene redet er. Ich selber bin das, ich stille Lebenshunger. Und sie erwidern jetzt, Herr, sagten sie, gib uns immer von diesem Brot. Also sie raffen es nicht, ne? Dass er ihnen nicht etwas, sondern sich geben will. kommt wieder Jesus. Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Aber ich habe euch bereits gesagt, obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Jetzt lasse ich ein bisschen was weg. Mein Vater will, dass alle, die den Sohn sehen und sich an ihn halten, ewig leben. Ich werde sie am letzten Tage auferwecken. Jetzt geht die Konversation noch ein bisschen weiter. Es wäre zu lang, das alles zu lesen. Sie sind nicht damit zufrieden, dass Jesus plötzlich sagt, ich bin das Brot, ich bin das Himmelsbrot. Sie sagen, ja, Moment, wir kennen seinen Vater und seine Mutter, das ist der Handwerkersohn da aus dem Dorf in Nazareth. Also. Und dann sagt er ihnen wiederum, ja, dafür muss euch Gott die Augen öffnen. Das kann man nicht einfach so glauben als Mensch. Wenn man das glauben kann, dann ist das wie ein Geschenk, was man bekommen hat. Plötzlich kann man es, plötzlich tut man es. Amen, ich versichere euch, wer sich an mich hält, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Eure Vorfahren aßen das Manna in der Wüste und trotzdem sind sie gestorben. Hier aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Ich bringe es jetzt mal auf den Punkt, was Jesus sagt. Im Grunde sagt er, an Jesus Christus glauben ist schon Leben gefunden haben. An Jesus Christus glauben bedeutet bereits ewig leben. Und jetzt merkt ihr vielleicht, dass wir an eine Grenze stoßen. Ich habe es jedenfalls gemerkt. Ich kann das, was Jesus hier sagt, mit Erklärung nicht mehr einsichtig machen. Jesus Christus ist Leben und stillt Lebenshunger. Nicht, weil er irgendwas gibt, nicht, weil er Erfolg gibt oder Schönheit oder Gesundheit oder langes Leben oder Sicherheit oder was weiß ich, sondern er sagt, nee, ich gebe mich. Das ist das Leben. Mich haben. Und ich finde, das ist nicht einsichtig. Man kann nicht sagen, was muss ich machen, um das zu glauben? Ja, man kann das nicht machen. Da gibt es keine Antwort. Gar nichts musst du machen. Glauben an sich macht den Unterschied. Aber Glauben kannst du nicht aus dir heraus produzieren. Du kannst nicht den Tag nutzen morgen, um das mal zu glauben. Aber Gott kann. Und Millionen Menschen erlebten irgendwann in ihrem Leben, in der Nähe von Christus wächst in mir dieser Glaube. Manchmal langsam, manchmal, wow, da ist er. Und auf einmal kann ich glauben, dass mir Christus Anteil gibt am ewig Leben. Und wenn ich heute hier stehe und ewig lebe, ja, wenn ich ewig lebe jetzt, ja, dann wird Carpe Diem natürlich unwichtiger. Dann ist das immer noch ein guter Rat, finde ich schon wichtig, aber das ist nicht mehr das Fundament des Lebens. Also diese Gelassenheit, die der Prediger fordert und sagt, hey, genieß, was du hast, die finde ich in Christus, aber sie kommt nicht aus dieser frustrierten Feststellung, alles andere hat eh keinen Sinn, sondern es kommt aus dieser Feststellung, hey, ich lebe ewig. Selbst wenn ich sterben sollte, werde ich leben. Gott sagt sozusagen, hey, Leben habe ich genug. Leben habe ich genug von, kann ich dich mit reinnehmen? Kann ich dir unendlich viel von geben? Darum bin ich Mensch geworden, damit du dabei sein kannst. Also wenn ich hier ewig lebe, dann entsteht daraus vielleicht eine ähnliche Gelassenheit wie die des Predigers, aber sie kommt aus einer anderen Quelle. Du kannst mit dabei sein beim Ewigleben. Gott will sein Leben mit dir teilen. Darum wurde er Mensch und darum gab er es uns. Und Jesus gibt es dann am Kreuz tatsächlich. So, und ich empfinde immer noch, das ist was man mit Worten nicht erklären kann, obwohl ich es ja gerade die ganze Zeit versuche. Und deshalb stiftete Christus das Abendmahl. Sind wir als einer der Gründe, glaube ich. Der nimmt Brot und sagt, so Leute, das ist mein Körper. Der nimmt Wein und sagt, das ist mein Blut, das ist mein Leben. Hier. Glaubt daran, indem ihr daran teilhabt. Manches, ihr lieben Menschen, werdet ihr vielleicht nicht über euren Verstand völlig klären können. Da sind manchmal andere Sinne hilfreicher. Darum sagt er, esst und trinkt und tut das immer wieder. Und wir haben es getan durch die Jahrhunderte bis heute. Und so sagt er, mach es dir gegenwärtig. Indem du isst und trinkst, machst du es dir gegenwärtig. Darum ist die Eucharistie, würde man es in der katholischen Kirche ja nennen, so zentral in der Kirche. Das ist sozusagen Glauben, der sich in anderen Sinnen ausdrückt. Deshalb werden wir das jetzt auch feiern. Abendmahl nennen wir es. Das ist nichts Magisches. Ne? Wenn ihr hier Brot und Saft nehmt, dann zaubert das euch nicht irgendwie Leben in den Magen oder in den Geist oder so. Aber es ist eben Glauben mit den Sinnen und nicht nur mit dem Verstand. Und das hilft dir, möglicherweise. Und es verdeutlicht, wie Glauben geht. Nämlich nicht irgendwas tun, sondern etwas bekommen. Also, wenn ihr oder du an Christus glaubst, oder ich würde auch mal sagen, wenn du es glauben willst, der Zweifel ist nicht ein Hinderungsgrund. Aber wenn du merkst, Lebenshunger kann, glaube ich, nur dieser Christus stillen. Ich habe meine Zweifel, aber ich will das glauben. Ich möchte da Schritte, ich möchte mich in die Nähe dieses Christus begeben und gucken, ob Glaube entsteht. Carpe diem, nutze den Tag, hat mir bisher nicht weitergeholfen oder nicht jedenfalls endgültig weitergeholfen. Dann komm einfach nach vorne und nimm das Abendmahl. Hier werden gleich vier Leute stehen. Die heißen Elmar, Doro, Jeanette und Willi. Jetzt kennt ihr sie ein bisschen. Und die werden euch das so geben. Und zwar, ihr kommt einfach nach vorne, ihr nehmt so einen Becher Saft selbstständig. Den nehmt ihr euch einfach. Und dann reicht euch jemand das Brot mit den Worten, Christus, das Brot des Lebens für dich. Christus, das Brot des Lebens für dich. Und dann nimmst du es und setzt dich an deinen Platz. Kannst den Becher mitnehmen. Wäre schön, wenn du nachher nicht da liegen lässt, aber nimm ihn ruhig mit an deinen Platz. Und wir haben hier vier aufgebaut, damit es ein bisschen rascher geht, weil wir heute nicht so lange, wenn ihr das kennt, so lange das machen und mit Liedern währenddessen, sondern es kommt einfach ein bisschen Musik. Genau, du bist eingeladen dazu. Gott teilt sein Leben mit dir. Sagt, hey, möchtest du? Ich kann dich in mein Leben mit reinnehmen. Ich habe genug davon. Und das nimmt dir die Angst, das Leben zu verpassen. Das ist ja irgendwie logisch. Amen. Okay, ihr vier kommt einfach nach vorne und ihr anderen kommt dazu. Wir hören ein bisschen Musik. Zwischendurch lese ich plötzlich mal was vor. Nicht wundern. Als der Zeitpunkt gekommen war, setzte sich Jesus in diesen Raum und die mit den von ihm beauftragten Apostel. Und dann sagte er zu ihnen, mit starkem Verlangen habe ich mich danach gesehnt, gemeinsam mit euch das Passafest zu feiern, bevor mein Leidensweg beginnt. Ich sage euch, ich werde dieses Mal nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung in Gottes neuer Wirklichkeit findet. Und er nahm das Brot, sprach ein Dankgebet, brach es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Körper, der für euch dahingegeben ist. Tut das als Erinnerung an mich. Genauso nahm er nach dem Abendessen den Becher und sagte, dieser Becher ist die neue Gottesverbindung, die durch mein Blut geschlossen wurde, das für euch vergossen wird. Wir sehen jetzt noch eigentlich hört ihr ein Lied, aber ihr seht Bilder dazu. Lasst das mal auf euch wirken. Das ist ein bisschen der Abschluss dieser Reihe. Die Bilder, die ihr seht, da sind Menschen auf dem Jakobsweg unterwegs.
Einfach los, lege sie nieder in mein. Ich wünsche dir, dass du einen Gedanken oder ein Gefühl, was gerade oben aufliegt, mitnimmst nach Hause und was dich weiter.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.